Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe Abenteuer in der Welt und im Kopf. Mein Name ist Volker Friedrich, ich lehre an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik und habe das Vergnügen für Sie, diese Vortragsreihen Semester um Semester zu organisieren und zu moderieren. Es ist mittlerweile, glaube ich, die 18. Und wenn Sie sich interessieren sollten für das, was früher mal war, dann haben wir ein schönes Angebot, wenn Sie auf die Internetseiten der Hochschule Konstanz gehen, dort bei den Studiengängen Kommunikationsdesign schauen, dann werden Sie annähernd 200 Tonaufnahmen finden von Vorträgen, die in den letzten 10 Jahren hier gehalten worden sind, und das gibt es umsonst. Also wo hat man das schon, so ein Angebot? Und ich komme selten umhin, an dieser Stelle damit anzugeben, dass meines Wissens Sie das an keiner deutschen Hochschule in dieser Form finden. Na, ist doch was. So machen wir weiter. Das war jetzt aber mit Ansagen. Herzlichen Dank. Heute machen wir weiter. Und es wird wieder aufgenommen, und wenn die Aufnahme klappt, dann können Sie auch diesen Vortrag, der einst online finden, nämlich im Regelfall in den ersten Wochen des folgenden Semesters. So, wen haben wir heute zu Gast? Frau Dr. Julia Mehr. Sie ist von Haus aus eine Kommunikationsdesignerin, richtig, und eine Philosophin und Kunsthistorikerin. Hat in Wuppertal studiert. Potsdonner, ja, sowas gibt's. Frau Mehr hat in Wuppertal studiert, an der dortigen Universität. Hat als Designerin gearbeitet, tut das meines Wissens auch immer noch so ab und an weniger. Sie hat sich ein bisschen verlagert. Sie forscht nämlich fröhlich vor sich hin, hat das schon für ihre Promotion getan, war unter anderem am MoMA, glaube ich, in New York, im Museum of Modern Art, war am Bauhausarchiv tätig und hat da, nein, nicht Bauhausarchiv, nur das Archiv genutzt, nicht tätig. Naja, das ist ja auch tätig sein, es zu nutzen. Sie haben es tätig genutzt und für Ihre finsteren Pläne, die Sie umgesetzt haben, das ist doch schön. Ja, und mittlerweile ist Frau Mehr tätig an dem Exzellenzcluster Bild, Wissen, Gestaltung, das an der Humboldt-Universität läuft und geleitet wird übrigens von Horst Bredekamp, der am Ende des letzten Semesters hier einen Vortrag gehalten hat. Auch den finden Sie online. Nun denn, viel Vergnügen beim Vortrag von Frau Mehr. Hinterher können Sie gerne Fragen stellen.
Danke für die freundliche Einführung. Und ich wundere mich ein bisschen, freue mich aber natürlich, dass so viele gekommen sind, obwohl das Wetter so schön ist. Ich war kurz versucht, mich da an den Fluss oder an den See zu setzen, aber ich war ja beauftragt, herzukommen. Der Titel der Reihe, in dem ich heute freundlicherweise sprechen darf, lautet Abenteuer in der Welt und im Kopf. Die Abenteuer, über die ich Ihnen heute berichten möchte, haben tatsächlich stattgefunden. Es waren Abenteuer in der Welt. Mein Vortrag dreht sich um die Avantgarde der 1920er Jahre, um Künstler, denen es gelungen ist, die Welt der Gestaltung auf den Kopf zu stellen und zu modernisieren. Und zwar mit Dingen wie diesen. Ich entschuldige mich für die etwas in die Breite geratene Darstellung. Das müssen Sie im Kopf schrumpfen. Zu diesen Dingen gibt es eine Geschichte. Die radikale Reduktion auf die geometrischen Grundformen und der Verzicht auf Ornamente löste großen Protest aus. Doch, das konnte die Avantgarde natürlich nicht schrecken. Heldenhaft setzten sie sich gegen die konservativen Gegner durch. Insbesondere das Zentrum der Avantgarde, die renommierte Hochschule mit dem Namen Bauhaus, hat sich nicht kleinkriegen lassen. Als sie von den Rechtsnationalen aus Weimar vertrieben wurde, ist sie nach Dessau weitergezogen, und als ihnen die rechten Parteien auch dort die Arbeit unmöglich machten, ist sie von ihrem prächtigen Bau mit Glasfassade in einen beschämend kleinen Berliner Hinterhof weitergezogen. Aber auch dort kämpften sie für ihre Idee. bis die Nationalsozialisten die Schule endgültig schlossen. Aber selbst dann gaben sie nicht auf, denn die Idee war einfach zu wichtig, um sie fallen zu lassen. Man zog also ins Exil und trug die Idee der modernen, zweckmäßigen, sozialen und demokratischen Gestaltung in alle Welt. Als der Spuk in Deutschland vorüber war, kehrten die Bauhäusler als Helden zurück und werden bis heute als solche gefeiert. Jeder, der mit Design, Kunst oder Architektur zu tun hat, kennt diese Geschichte. Und vermutlich auch diejenigen unter Ihnen, die eigentlich nichts mit Gestaltung zu tun haben. Das Bauhausgebäude in Dessau gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und allerorts kann man heute Bauhausmöbel kaufen oder Häuser im Bauhausstil bewundern. Dieses Phänomen ist durchaus erstaunlich, denn warum hat eine Hochschule, die nur von 1919 bis 1933 existierte, warum ist diese Hochschule bis heute aktuell? Warum ist sie immer noch Inspiration und Referenzpunkt für so viele Gestalter und nicht nur die Gestalter? Ich möchte Ihnen gerne heute aufzeigen, dass das Abenteuer Bauhaus zwar tatsächlich stattgefunden hat, dass das Bauhaus aber heute vor allen Dingen deshalb so bekannt ist, weil das Abenteuer nach der Schließung der Institution in unseren Köpfen weitergelebt hat. Um diese These nachvollziehbar machen zu können, muss ich etwas ausholen und allgemeiner über Geschichte und Geschichten sprechen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht bzw. ging, aber ich habe meinem Geschichtslehrer geglaubt, wenn er mir erzählt hat, dass etwas dann und dann so und so passiert ist. Ich habe an die Objektivität von Geschichtsschreibung geglaubt, daran, dass Geschichte wahr ist und dass es die eine, die richtige Geschichte gibt. Es hat zugegeben etwas zu lange gedauert, bis ich dahinter gekommen bin, dass dem nicht so ist und dass die Geschichte immer nur eine Erzählung ist. Dass also auch, dass es nicht die eine wahre Geschichte gibt, sondern dass es durchaus unterschiedliche Auffassungen davon geben kann, was damals passiert ist. Mehrere Ereignisse waren notwendig, um mich begreifen zu lassen, dass Geschichte eher eine Konstruktion als eine Rekonstruktion ist. Im Rahmen meines Designstudiums habe ich diverse Seminare zur Designgeschichte belegt und war eine sehr fleißige Studentin. Ich habe viel mehr Bücher gelesen, als notwendig waren und habe mir natürlich auch alle Ausstellungen zum Thema angeguckt. Und irgendwann konnte ich auf den ersten Blick sagen, das Objekt ist von dem und dem Gestalter, wurde dann und dann entworfen, steht für den und den Stil und so weiter. Hier zum Beispiel Wagenfeld 1923, moderne, genauer Bauhaus. Dann gab es diesen merkwürdigen Moment im Museum für angewandte Kunst in Köln, als ich vor einem Radio stand und dachte, postmoderner Müll. Wie Sie merken, bin ich kein Fan der Postmoderne. Ich bin strikt gegen expressive Stilvielfalt und Formzitate. Sogar sehr entschieden. Es gibt eine Fotoserie mit dem Titel Julia Mehr beschimpft postmoderne Architektur. Ich stand also in dieser Ausstellung und verurteilte ein Objekt. Dann schaute ich auf das Schildchen. Dieses Radio war von einem Bauhäusler entworfen worden. Einem meiner Helden. Ich war natürlich fassungslos, denn die Bauhäusler, das sind die, die immer rational und sachlich gestaltet haben und sich gegen eine rein äußerliche Dekoration ausgesprochen haben. Das sind die Guten. Auf den zweiten Blick sah das Radio dann auch schon gar nicht mehr so postmodern aus. Die Linienführung war eigentlich doch überraschend klar und vielleicht hatte ich das nur deshalb so streng beurteilt, weil die anderen postmodernen Radios daneben standen. Ich finde es im Rückblick sehr erstaunlich, wie sich meine Wahrnehmung anpasste, nur damit ich mein Denksystem bzw. mein Bild vom Bauhaus aufrechterhalten konnte. Das war das erste Erlebnis. Dann habe ich nach meinem Diplom mit Gerda Breuer den Band Women in Graphic Design herausgegeben. Ein wichtiger Bestandteil dieses Bandes sind die ca. 600 Kurzbiografien von Gestalterinnen, die in der Zeit zwischen 1890 und heute tätig waren. Also auch diejenigen, die in der Postmoderne gearbeitet haben und diese von mir zutiefst verabscheute Gestaltung zu verantworten haben. Leider tauchten sogar genau in der Zeit besonders viele weibliche Gestalterinnen auf, während insgesamt nur sehr wenige Gestalterinnen sachlich modern gestaltet haben. Proportional hätten also die postmodernen Arbeiten in unserem Buch relativ viel Raum eingenommen. Ich muss zugeben, dass ich stark geneigt war, die postmodernen Gestalterinnen weniger umfassend zu behandeln als die modernen, ganz einfach, weil ich in meinem Buch nicht deren grausige Arbeiten zeigen wollte. Aber damit hätte ich genau das gemacht, wogegen ich anschrieb, denn wenn man ein Buch über Frauen im Grafikdesign schreibt, ist man natürlich mit dem Problem der strukturellen Unsichtbarkeit konfrontiert. Es gab zu jeder Zeit sehr viele weibliche Gestalterinnen und einige waren zu ihren Lebzeiten sogar sehr bekannt und anerkannt. Die meisten wurden allerdings im weiteren Verlauf der Geschichte vergessen oder, wenn man es schärfer formuliert, aus der Geschichte herausgeschrieben. Denn sie wurden von denjenigen, die Überblickswerke zum Grafikdesign verfassen, nicht erwähnt. Und da wir heute Geschichte zuerst aus Büchern erfahren und nur in Ausnahmefällen Archivarbeit leisten, geraten all diejenigen, die nicht in diesen Büchern vorkommen, aus dem Blick. Wenn ich also das Buch nach meinem persönlichen Geschmack gestaltet hätte, hätte ich einfach so eine bestimmte Gruppe ausgeklammert. Spätestens an dem Punkt wurde mir klar, welche enorme Macht und damit Verantwortung Historiker haben. Das Buch, das ich damals schrieb, wurde später mal Standardwerk genannt. Das heißt, wenn jemand später zu dem Thema arbeitet, wird er sich mit hoher Wahrscheinlichkeit dieses Buch angucken. Und wenn er unkritisch ist oder einfach wenig Zeit hat, wie das so oft ist, wird er sich vermutlich nicht die Mühe machen, nachzuforschen, wen ich vergessen oder übersehen habe. Indem ich bestimmte Frauen aus der Vergangenheit hob, schubste ich also alle anderen umso tiefer in selbige hinein. Und ich verstand nun aus meiner eigenen Erfahrung heraus, warum so viele der im Grafikdesign tätigen Frauen nicht in die Geschichte eingegangen waren. Denn die meisten derjenigen, die die Geschichtsbücher geschrieben haben, präferierten, wie ich auch, die moderne Gestaltung. Die meisten Frauen allerdings, die als Gestalterin tätig waren, waren insbesondere bis in die 60er Jahre, fertigten dann eher illustrative, liebliche, humorvolle Arbeiten an, weil das der Stil war, den man von ihnen erwartete. Und wenn man erfolgreich sein will, dann ist man natürlich geneigt, den Erwartungen zu entsprechen, damit es dann in den Fachzeitschriften anerkennend heißt, diese Arbeiten sind im positivsten Sinne weiblich und so weiter und so weiter. Aber das ist ein anderes Problemfeld. Fest steht, um ein Haar wäre es mir gelungen, die postmodernen Gestalterinnen ins Vergessen zu stürzen. Oder zumindest hatte ich die Möglichkeit, Geschichte zu verzerren. Das hört sich vielleicht nach selbstverliebter Selbstüberschätzung an, aber tatsächlich ist es so, dass jeder, der über Geschichte schreibt oder spricht, die Vergangenheit verzerrt. Nicht jede Geschichte hat, erzählte Geschichte hat die gleiche Reichweite. Mein Vortrag heute wird zum Beispiel relativ wenig Einfluss haben im Vergleich zu einer Ausstellung des Bauhausarchivs. Aber nichtsdestotrotz ist es mein Anspruch, Ihnen heute plausibel zu machen, warum mein Bild vom Bauhaus ein nachvollziehbares ist und habe durchaus die Absicht, Ihr Bauhausbild ein wenig zu verändern durch meinen Vortrag. Kürzlich habe ich eine Stadtführung gemacht, die von einer Beauftragten des Bauhausarchivs geleitet wurde. Und Sie glauben gar nicht, wie unglaublich bedeutend das Bauhaus für die Stadtplanung und die Architektur von Berlin gewesen ist. Das, was da passiert ist, hatte relativ wenig mit Informationen und sehr viel mit Werbung zu tun. Und all diejenigen, die mit mir in dieser Führung gelaufen sind, standen natürlich mit großen Augen da und haben der gut gekleideten, distinguiert sprechenden Dame geglaubt. Und natürlich hatten sie nicht unbedingt das Hintergrundwissen, um die Worte, die da gesprochen wurden, kritisch einzuordnen, sondern dachten, das wird schon richtig sein, was die Dame da erzählt. Immerhin kommt die ja aus der Kunstgeschichte und vom Bauhaus. Aber das, was diese Historikerin da geleistet hat, war eine ziemlich ordentliche Verzerrung der Geschichte zugunsten des Bauhauses. Ehe ich aber zu weit aushole, kehre ich zu meinem Vorhaben zurück, Ihnen meinen Weg der Erkenntnis, dass das Abenteuer Bauhaus größtenteils in unserem Kopf stattfindet, zu schildern. Parallel zur Publikation des Buchs über Frauen im Grafikdesign schrieb ich an meiner Doktorarbeit und Sie können es sich denken, es ging darin um moderne Gestaltung. Genauer gesagt um die neue Typografie, die auch als Bauhaus-Typografie bekannt ist. Sehr viel aufgeräumter. Ich wollte dezidiert aufzeigen, wie sich die moderne Gestaltung in den 1920er Jahren durchgesetzt hat, wie sich also die sogenannten neuen Typografen, ebenso wie das Bauhaus, heldenhaft gegen die konservativen Gegner durchgesetzt hatten. Dass dem so war, hatte ich in sämtlichen Büchern gelesen und mein Plan war dann folgender. Ich würde alle Fachzeitschriften der 1920er Jahre lesen und anhand der Artikel zeigen, wie sich die Avantgarde durchgesetzt hat, indem sie mit ihren wahnsinnigen, überzeugenden Argumenten den Widerstand der Fachwelt langsam brach, bis diese Fachwelt schließlich doch ein Einsehen in die ästhetischen und auch kulturellen Qualitäten der modernen Gestaltung hatten. Leider ging dieser Plan nicht auf. Als ich mir die Fachzeitschriften durchlas, stellte ich fest, dass es nicht die Avantgarde war, die dort für die neue Typografie kämpfte. Vielmehr waren es die angeblich so konservativen Fachleute, die sich da für die neue Typografie stark machten. Kein Widerstand also. Man war begeistert, denn die neue Typografie führt vom Thema weg. Man war begeistert. Die Erzählung, die ich etliche Male gehört hatte, die heldenhafte Durchsetzung von der revolutionären modernen Typografie gegen die griesgrämige Fachwelt, diese Erzählung stimmte nicht mit der Quellenlage überein. Ich fühlte mich einerseits betrogen und andererseits begann ich mit kriminalistischem Eifer, die wahre Geschichte der neuen Typografie zu schreiben. dann fügte sich endlich magically alles in meinem Kopf zusammen. Das Radio, die Frauen, die Avantgarde. Es gab gar keine wahre Geschichte. Geschichte ist immer eine Erzählung und kann von unterschiedlichen Menschen zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich erzählt werden. Es war demnach ein völlig falscher Anspruch, die wahre Geschichte der neuen Typografie schreiben zu wollen. Sie können sich vielleicht vorstellen, wie ich mich zu diesem Zeitpunkt gefühlt habe. Erst stellt sich mein ursprünglicher Plan als unmöglich heraus und dann zerrinnt mir auch noch Plan B zwischen den Fingern. Und mit Plan B eigentlich meine angestrebte Profession. Ich wollte ja Historikerin werden und dann das. Ich meine, die ganze Profession wirkt ja irgendwie unglaubwürdig, wenn man eh nicht die Wahrheit herausfinden kann, oder? Glücklicherweise stimmt das so nicht ganz, denn selbst wenn man nicht die wahre Geschichte schreiben kann, so kann man doch eine Geschichte schreiben und sollte es sogar, denn wenn man die Geschichte aus möglichst vielen Perspektiven schreibt und erzählt, dann kann man die Wahrheit im besten Fall vielleicht zumindest umzingeln, wenn schon nicht treffen. Eine weitere nicht uninteressante Begründung, sich weiterhin mit Geschichte auseinanderzusetzen, ist, dass es nicht darum geht, die historische Wahrheit herauszufinden, sondern dass wir eigentlich nur zurückschauen, um das Jetzt besser zu verstehen. Es gibt Wissenschaftler, die schauen sich die Geschichte der Geschichtsschreibung an und haben dabei festgestellt, dass der jeweilige Geschichtsentwurf stark von der jeweiligen Zeit, in der die Historiker gelebt haben, geprägt ist. Heute beispielsweise schauen wir zurück und sehen überall Netzwerke. Warum wohl? Indem wir rekonstruieren, wie diese Netzwerke funktioniert haben und wo sie nicht funktioniert haben, schaffen wir Wissen über unsere aktuelle Lebenswelt und die Muster, durch die sie bestimmt sind. Ist es eigentlich okay mit dem Ton oder ist es immer, wenn ich mich runterbeuge, total laut und sonst total leise? Ich bemühe mich. Es gibt also verschiedene Gründe, die Geschichtswissenschaft nicht ad acta zu legen, sondern weiter immer neue Geschichten zu schreiben. Mit dem Blick auf die neue Typografie schien mir das sogar äußerst dringlich, denn zur neuen Typografie gab es scheinbar nur eine einzige Erzählung. Die immer gleiche Geschichte von den heldenhaften Revolutionären, die ja ganz offensichtlich relativ weit von der Wahrheit entfernt war. Ich machte mich also daran, eine alternative Geschichte zu schreiben und stellte dabei fest, dass mein Ansatz sowohl von meiner Zeit als auch von meiner Person geprägt war. Ich habe, wie schon erwähnt, Kommunikationsdesign studiert und einige Jahre als Gestalterin gearbeitet, weiß also aus eigener Erfahrung heraus, wie Gestaltung entsteht und wie Gestaltung mit Kunden verhandelt werden muss. Entsprechend habe ich einen anderen Blick auf Gestaltung als Wissenschaftler, die immer nur betrachtet, nie aber produziert, präsentiert und verteidigt haben. Ich stelle ohne Wertung, das möchte ich betonen, fest, dass man der Designgeschichte anmerkt, dass sie bislang hauptsächlich von Kunsthistorikern geschrieben wurde. Speziell die Geschichte der neuen Typografie. Die neuen Typografen werden in der Regel als Künstlerpersönlichkeiten vorgestellt und ihre Arbeiten, auch die angewandten, werden als Kunst eingeordnet, beziehungsweise an diese Arbeiten werden Maßstäbe angesetzt, die sonst an die freie Kunst angesetzt werden. Also ästhetische Qualität natürlich, aber auch das Innovationsgrad und das Maß an gesellschaftskritischem Impetus. Das sind aber nicht unbedingt die Kriterien, die an Design im Alltag angesetzt werden. Bei Design, ich spreche jetzt vom Grafikdesign, geht es um Werbewirksamkeit. Gutes Grafikdesign ist dasjenige, dem es gelingt, eine Botschaft möglichst schnell und nachhaltig an eine bestimmte Zielgruppe zu vermitteln. Das heißt nicht, dass Designer nicht ebenfalls hohe ästhetische Ansprüche hätten. Das heißt nur, dass sie über diese ästhetischen Ansprüche hinaus die anderen Interessen des Auftraggebers nicht aus dem Blick verlieren. Mit meinem Blick als Designerin schaute ich also in die Vergangenheit und entdeckte dort viele Freunde. Denn es gab in den 1920er Jahren nicht nur die Avantgarde, sondern auch Menschen, die sich seit Jahren professionell mit der Gestaltung von Büchern, Reklame etc. beschäftigten. Und diese Menschen sahen die neuen Typografen ganz und gar nicht als heldenhafte Revolutionäre, sondern mokierten sich über die offenbar völlig ahnungslosen Künstler, die Altbekanntes lautstark als neu präsentierten. Denn das, was die neuen Typografen forderten, setzten die Fachleute bereits seit Jahren um, ungefähr 20 bis 25 Jahren. Nur nicht ganz so radikal in der Form, denn man war sich im Klaren darüber, dass, wenn man Reklame gestaltet, man nach Möglichkeit die Zielgruppe ansprechen sollte. Und die bestand in den meisten Fällen eben nicht aus den paar wenigen Anhängern moderner Kunst, die es damals gab. Man mäßigte daher die Gestaltung und machte sie in gewisser Weise ansprechender und zugänglicher. Dabei griff man bestimmte Elemente der neuen Typografie auf, weil avantgardistische Gestaltung ab ca. 1928 auch als schick galt und man mit ihr sehr erfolgreich hochpreisige Luxusprodukte bewerben konnte. Aber man wich eben in starkem, sehr stark von der ursprünglichen modernen neuen Typografie ab. Zum Vergleich zeige ich mal ein paar Arbeiten, die entstanden, weit bevor die neuen Typografen überhaupt auftraten. Auch nicht so schrecklich unmodern, oder? Man könnte fast sagen, dass die neue Typografie überhaupt nicht so wichtig war, denn wenn ich diese Arbeiten daneben stelle, das sind jetzt die Arbeiten weit vor dem Ersten Weltkrieg und die anderen sind Ende der 30er Jahre, wenn ich die nebeneinander stelle und behaupte, dass die Entwicklung der Rechten aus der Linken, dass sich diese aus diesen entwickelt haben, dann ist es eigentlich, meiner Meinung nach, fast realistischer, als wenn ich behaupte, dass sich diese aus diesen entwickelt haben. Denn während die Arbeiten im Stil der neuen Typografie, ich habe hier nochmal den direkten Vergleich, sehr statisch sind, findet sich in den frühen Reklamarbeiten rechts bereits die schlüssige Verwendung von Schrift und Bild in einer Verbindung, die Illusion von Räumlichkeit, eine kontrastreiche und dynamische, aber dabei harmonische Flächenaufteilung und unterschiedliche Schriftarten. Also genau das, was wir, das habe ich jetzt nicht mehr, hier in der modernen Typografie gegen Ende der 1920er Jahre finden. Die These, dass die neue Typografie für die Modernisierung des Grafikdesigns bedeutungslos war, ist mir etwas zu steil. Aber ich denke, dass die gerade gezeigten Arbeiten und Vergleiche in Verbindung mit den gleichgültigen bis altväterlichen Stimmen aus der Fachwelt immerhin nahelegen, die bisherige Erzählung von der revolutionären Avantgarde in Frage zu stellen. Nach Revolution auf jeden Fall wird sich das vermutlich auch in Ihren Augen nicht anhören. Man greift ein bisschen Subkultur auf, um damit die Verkaufszahlen in die Höhe zu treiben. War also die große Revolution, von der heute im Zusammenhang mit der Avantgarde berichtet wird, doch nur ein Abenteuer im Kopf? Hat die Avantgarde sich möglicherweise nur zu einer solchen aufgeplustert? Auch die These ist mir zu steil, denn die Avantgarde hatte zweifellos die Absicht, die Gesellschaft zu revolutionieren. Dass letztlich das kapitalistische System diesen revolutionären Impetus ganz geschmeidig zur Selbststabilisierung genutzt hat, kann man meines Erachtens nicht unbedingt der Avantgarde zum Vorwurf machen. Erstaunlich ist aber doch, dass die Revolution bis heute so viel größer wirkt, als sie damals war. Während ich also meine alternative Geschichte der neuen Typografie schrieb, wurde ich die Frage nicht los, warum? Warum war ich die Erste, die das gemacht hat? Ich bin durchaus empfänglich für die Idee, ein hellsichtiges Genie zu sein, aber bisher sah es ehrlich gesagt nicht so aus, als hätte ich mich in besonderer Weise für diese Rolle qualifiziert. Ich ging also eher davon aus, dass ich schlecht recherchiert hatte und vermutlich schon etliche andere Wissenschaftler viele alternative Geschichten zur neuen Typografie geschrieben hatten. Dem war glücklicherweise nicht so, ich musste mir also nicht zum dritten Mal ein neues Thema suchen, aber immerhin war ich nicht die Erste, die sich über die Geschichtsschreibung beschwerte. Mindestens in den USA und in England wurde seit den 1980er Jahren kritisiert, dass die Designgeschichte methodisch sämtlichen Nachbardisziplinen hinterherhinkt. Dass immer noch dicke Monographien geschrieben werden, in denen Designer als kreative Genies gepriesen werden oder man alternativ stilhistorische Überblickswerke verschafft. Wir Deutschen können Gerd Selles Designgeschichte hochhalten und auch Patrick Rössler macht großartige Arbeit, aber insgesamt muss man doch sagen, dass die deutsche Designgeschichte auch der methodischen Weiterentwicklung etwas verschlafen gegenübersteht. Insbesondere mit Blick auf die neue Typografie. Als erster Schritt Richtung Methodenkritik schien es mir wichtig, das Entstehungsgefüge des Mythos neue Typografie nachzuvollziehen. Wie kam es zu diesem merkwürdigen Fokus auf die Avantgarde? Warum wurden ausgerechnet in einer Designgeschichte die damaligen Designer ausgeklammert und stattdessen eine kleine Gruppe von Künstlern zu den Hauptfiguren gemacht? Ich werde das, zumal im Rahmen dieses Vortrags, nicht vollständig erklären können, aber ich kann zumindest einige Erklärungsansätze geben. Die Avantgarde hat eine glaubwürdige Geschichte erzählt, Punkt 1. Zweitens, sie hat diese Geschichte gut vermarktet. Drittens, man hat sich diese Geschichte gerne verkaufen lassen. Das klingt erstmal kryptisch und enthält hübsch schwammige Begriffe wie Mann, vermarktet, glaubwürdig und Geschichte. Und da ich leider nicht zur Avantgarde gehöre, werde ich das wohl etwas ausführen müssen, denn die Avantgarde hat es eigentlich ganz gerne gemacht, dass sie einfach steile Thesen in den Raum geworfen hat mit ein paar schwammigen Begriffen und das dann so stehen lassen hat. Das kann ich mir leider nicht erlauben, darum frage ich, warum also wird behauptet, dass die Avantgarde der 1920er Jahre die moderne Typografie begründet hat, obwohl ganz offensichtlich die Fachleute schon sehr viel früher modern gestaltet haben. Erstens, die Avantgarde hat eine glaubwürdige Geschichte erzählt. Sie hat sich in gewisser Weise selbst eine Geschichte geschrieben. Sie hat sich ihre eigene Geschichte geschrieben. Es gibt eine hübsche Genealogie, die zufälligerweise auch von den neuen Typografen selbst verfasst wurde. Und die erklärt, wie sich seit Ende des 19. Jahrhunderts alles auf die neue Typografie hin bewegt hat. Man höre und staune, durch die Fotografie wurde die Malerei endlich von ihrer Aufgabe, die Welt einfach nur abzubilden, befreit. In Folge konnte die Malerei endlich reine Malerei sein und sich mit den Grundelementen Form und Farbe befassen. Es kam erstmal zum leicht farbig, leicht abstrahierten Impressionismus und dann folgten mit zunehmender Abstraktion Kubismus, Suprematismus, der Style und schließlich die konstruktivistische Kunst. Ja, und dann halt die neue Typografie. Finden Sie den Fehler in dieser Erzählung? Ist es A, Frau Mehr hat vergessen, den Expressionismus zu erwähnen. B, die Entwicklung der Welt läuft nicht auf einen Punkt hin, sondern verläuft ungerichtet. Hier wird im Nachhinein eine Kontinuität erzeugt, die es so nicht gegeben haben kann. Oder ist es C?
Ich möchte kurz unterbrechen, das pfeift.
Aus. Ich glaube nicht, dass es an ist.
Das ist jetzt ein bisschen weiter weg, aber das andere hat einen Pfeifton.
Ist es, bin ich noch verständlich? Gut. Probieren wir es nochmal. C, es gibt einen Bruch in der Narration. Die Erzählung springt von der Malerei zu Grafikdesign. Dass es nicht A sein kann, ergibt sich aus B. Tatsächlich ist es problematisch, dass die neuen Typografen so tun, als hätte sich alles kontinuierlich und zielgerichtet auf die neue Typografie hin bewegt. Man kann das so darstellen. Ich stelle mich mal dahin, damit ich aufrechter stehe, sonst habe ich gleich keine Stimme mehr. Nee, ich glaub, es ist insgesamt ein bisschen leiser. Ich fühle mich auch hier ganz wohl. Ich hole mir noch ein Stiftchen. Ich beginne nochmal bei meinem Absatz. Dass es A nicht sein kann, ergibt sich aus B. Tatsächlich ist es problematisch, dass die neuen Typografen so tun, als habe sich alles kontinuierlich und zielgerichtet auf die neue Typografie hinbewegt. Man kann das so darstellen, dann muss man allerdings Strömungen wie den Expressionismus verschweigend ausklammern. Denn die Erzählung von der Entstehung der neuen Typografie verläuft entlang der Leitlinien Abstraktion und Versachlichung. Kunst wird immer unpersönlicher und damit sachlicher. Weg vom kreativen Genie hin zum Ingenieur, das war das Credo damals. In dieses Credo passt natürlich der Expressionismus nicht rein. Denn im Expressionismus ging es um den Ausdruck des kreativen, individuellen Künstlers. Das ist nun gar nicht Richtung Ingenieur. Um aus der Zwickmühle Wunsch nach einer linearen Erzählung versus komplexe Realität herauszukommen, nannte man den Expressionismus schlicht einen Irrweg und schwieg sich möglichst darüber aus. A ist also falsch, ich habe den Expressionismus nicht vergessen, sondern die Avantgarde hat ihn bewusst ausgeklammert. B ist also richtig. C aber auch. Es ist doch merkwürdig, dass man die Entstehung der modernen Typografie aus der Malerei heraus ableitet, oder? Immerhin haben Malerei und Typografie seit mehreren, ja man kann sagen Jahrhunderten, parallel zueinander existiert. Habe ich erklärt, was Typografie ist? Muss ich es erklären? Ich erkläre es angesichts des heterogenen Publikums. Typografie ist die Anordnung von Schrift und Bild auf einer Fläche. Buchgestaltung ist Typografie, Plakatgestaltung ist auch Typografie, Zeitungsgestaltung, Magazingestaltung, Weinetiketten, all das ist Typografie. Einige sprechen auch von angewandter Kunst, aber das ist nicht ganz treffend, denn es ist nicht so, dass Künstler ab und zu was Angewandtes machen, sondern es gab immer schon Profis, die sich mit der Typografie auseinandergesetzt haben. Es ist also so, dass es zwei Berufszweige gibt. Es gibt Berührungen dazwischen, es gibt Austausch, Stilübernahmen, all das, aber es gab immer zwei Berufszweige. Es gab Künstler und es gab, die hießen damals Buchdrucker, dann später hießen sie Gebrauchsgrafiker und Reklamekünstler. Es waren immer zwei verschiedene Berufe. Und daher ist es sehr problematisch, wenn man zwei Berufe mit einer gleichen, mit unterschiedlichen historischen Entwicklungen plötzlich in der Narration vermischt und so tut, als ob die moderne Typografie aus der Kunst heraus entstanden ist. Denn man mag es kaum glauben, auch in der Typografie gab es in der über 500-jährigen Entwicklung durchaus Veränderungen und Fortschritte, die man als eine Modernisierung bezeichnen könnte. Aber auch in dem Punkt tun die neuen Typografen so, als hätte es das einfach nicht gegeben und verurteilen die professionelle Typografie als konservativ und unfähig zur Entwicklung. Man sagte, die Künstler seien notwendig, um endlich die ersehnte Modernisierung zu bringen. Die Fachleute hätten entschieden widersprochen. Der Bruch mit der Narration ist allerdings sehr geschickt, denn wenn man die neue Typografie in der typografischen Entwicklung verordnen würde, sie also in der Narration der Typografie statt in der Narration der Kunst erzählt, dann würde die neue Typografie plötzlich gar nicht mehr so neu aussehen. Denn ich hatte es bereits erwähnt, dass die Fachleute bereits seit Jahren das umsetzen, was die neuen Typografen als neu bezeichnet haben. Da im Publikum nicht so viele Designhistoriker sitzen, werde ich an dieser Stelle nicht in die Tiefe gehen. Ich wollte Ihnen bloß aufzeigen, dass auch Geschichten bestimmte Argumentationen haben, dass sie versuchen, etwas zu beweisen bzw. schlüssig darzustellen. Und dass diese Argumentationen gelegentlich manipuliert werden, um die eigene These aufrechterhalten zu können oder zu stärken. Dass also bestimmte Dinge ausgespart oder eben geeignete Parameter gesucht werden. Denn wenn es das Ziel ist, ein bestimmtes Ergebnis zu bekommen, muss man eben den Versuchsaufbau so lange manipulieren, bis man es bekommt. Das ist keine Wissenschaft, darin werden Sie mir zustimmen, aber es ist verständlich, dass die neuen Typografen das gemacht haben, denn den neuen Typografen ging es auch nicht um eine korrekte Geschichtsschreibung, die haben sich nicht als Historiker verstanden, sondern die neuen Typografen haben diese Geschichte erzählt, um sich selbst zu vermarkten. Der kritische Punkt ist, dass auch später in der Grafikdesigngeschichte, in den Überblickswerken und in den Ausstellungen, in den Monographien, also überall dort, wo Besucher und Leser objektive Informationen erwarten, dass auch dort die Manipulationen im Versuchsaufbau nicht kenntlich gemacht wurden. Das ist ein Fehler der Designgeschichtsschreibung. Einige von Ihnen nörgeln wahrscheinlich schon, dass ich immer noch nicht über das Bauhaus spreche, aber das tue ich eigentlich, denn zum einen ist die neue Typografie auch als Bauhaus-Typografie bekannt und zum anderen weisen die Geschichte der neuen Typografie und die Geschichte des Bauhauses sehr ähnliche Muster auf, zum Teil sogar identisch. Denn wie die neuen Typografen waren auch die Bauhäusler sehr gut in Sachen Selbstvermarktung. Es gibt ein hochspannendes Buch, in dem die PR-Strategien des Bauhauses offengelegt analysiert werden. Und ja, heute ist es ja fast schon normal, dass Schulen sich vermarkten müssen und dass es unglaublich viele Werbebroschüren gibt, dass Schulen sich zu einer Marke machen. Aber damals war das keineswegs üblich, sondern es war eigentlich wenigen Firmen vorbehalten. Die AEG zum Beispiel hatte ein konsistentes Corporate Design und sogar Corporate Architecture, aber eigentlich war das für Schulen durchaus unüblich. Die meisten hatten nicht mal ein Logo, geschweige denn ausschweifende Werbebroschüren. Das Bauhaus hingegen hatte mit dem Bauhaus in Dessau nicht nur Corporate Architecture, sondern es gab auch ein Bauhaus-Tanz, es gab ein Bauhaus-Pfiff, es gab eine Bauhaus-Band, es gab Bauhaus-Kleidung. Das ist schon durchaus erstaunlich und man mag in Frage stellen, ob das alles eine Strategie war. Vieles sicherlich nicht, aber einiges vermutlich schon, unter anderem die Vielzahl von Veröffentlichungen. Es gab Bauhaus-Bücher, eine Schulzeitschrift, Werbebroschüren. Man verkaufte Produkte unter dem Namen Bauhaus, veranstaltete Ausstellungen, lud zu Festen ein. Man trat auf jeden Fall sehr offensiv an die Öffentlichkeit. Und alles, was gedruckt wurde, wurde spätestens ab 1923 auch sehr einheitlich im Stil der neuen Typografie gestaltet. Darüber hinaus verfügte insbesondere der erste Direktor, Walter Gropius, über ein sehr gutes Netzwerk und nutzte dieses, um Befürworter des Bauhauses zu aktivieren. Das waren Kontakte zu politisch bedeutenden und wirtschaftlich einflussreichen Persönlichkeiten, Personen mit guten Kontakten in die Presse bzw. Journalisten, die dem Bauhaus wohlgesonnen waren. Und Gropius war also sozusagen der verantwortliche PR-Mann für das Bauhaus. Und nutzte ein breites Spektrum an Mitteln und Strategien, um ein positives Bild vom Bauhaus zu schaffen. Das zu tun war auch zwingend notwendig, denn das Bauhaus war von Beginn an Anfeindungen ausgesetzt. Ich habe das am Anfang ein bisschen dramatisierend, ironisch vorgetragen, um Ihnen die Mythisierung, die diese Geschichte inzwischen erfahren hat, deutlich zu machen. Aber dieser Mythos ist natürlich nicht aus dem Nichts heraus entstanden, sondern es gab diese Anfeindungen tatsächlich. Zwar wird das Ausmaß der Anfeindungen gelegentlich übertrieben, aber ohne die intensive und oftmals erfolgreiche PR-Arbeit von Gropius hätte das Bauhaus ganz sicher nicht so lange überlebt. An dieser Stelle sollte ich vielleicht noch einschieben, dass Gropius nicht alleine für die PR des Bauhauses verantwortlich war, sondern sehr stark unterstützt wurde, unter anderem von seiner Frau Ise Gropius, aber auch von Laszlo Molniarsch und noch mehr durch dessen Frau Lucia Moholy. Die Tatsache, dass diese weiteren Personen gerne verschwiegen werden, ist ein weiteres Kapitel in der Rezeptionsgeschichte des Bauhauses, das aufgearbeitet werden sollte. Man meint ja, dass alles über das Bauhaus geschrieben wäre, aber man kann tatsächlich immer noch mal was Neues schreiben. Ja. Ich komme aber vom Thema ab, zurück zur PR. Die PR war Voraussetzung für das Fortbestehen der Schule damals und ist aber vor allen Dingen auch einer der Gründe, warum das Bauhaus heute so aktuell ist. Denn durch die gute Selbstvermarktung und die hohe Presseresonanz ist das Bauhaus und all seine Aktivitäten enorm gut dokumentiert. Und das ist wichtig für Historiker, denn man braucht ja Material, mit dem man arbeiten kann. Aber die Verfügbarkeit des Materials ist selbstverständlich nicht der einzige Grund, aus dem das Bauhaus bis heute aktuell ist. Viel wichtiger ist, dass der Mythos, der sich um das Bauhaus herum gebildet hat, dieser Mythos, soll ich es kürzer machen? Ich sehe Menschen, die so da sitzen, das beunruhigt mich etwas.
Ja, das machen wir doch
nicht. Ist es besser?
Ja.
Die Verfügbarkeit von Material ist natürlich nicht der einzige Grund für die Bekanntheit des Bauhauses heute, sondern, wie ich gesagt sagte, der Mythos, der sich um das Bauhaus herum gebildet hat. Und dieser Mythos beruht in weiten Teilen auf der Schließung des Bauhauses. Ich beziehe mich wieder auf die ersten Sätze meines Vortrags. Das befehdete Bauhaus, das von Weimar nach Dessau nach Berlin zog und dann von den Nationalsozialisten geschlossen wurde. Was übrigens nicht stimmt, das Bauhaus hat sich selbst aufgelöst, es wird aber gerne erzählt, weil es natürlich dramatischer klingt. In dieser Erzählung wird das Bauhaus zum Gegenspieler des Nationalsozialismus und das ist spätestens seit 1945 auch in Deutschland ein Pluspunkt, wenn nicht gar eine Auszeichnung. Es sind also erstaunlicherweise genau die Anfeindungen, die dem Bauhaus während seines Bestehens solche Schwierigkeiten gemacht haben, die sich in der Rezeptionsgeschichte sehr positiv ausgewirkt haben. Die Tatsache, dass das Bauhaus von rechts bedrängt wurde, bringt die demokratischen, emanzipatorischen und kritischen, aufklärerischen Momente des Bauhauses umso stärker zum Vorschein. Und durch die Schließung des Bauhauses entsteht natürlich so etwas wie ein utopischer Überschuss. Das Bauhaus hatte ja große Pläne, man wollte mit moderner Gestaltung die Gesellschaft verändern. Da das Bauhaus aber geschlossen wurde, kam es natürlich nicht dazu. Offen bleibt die Frage, wäre es vielleicht möglich gewesen, all das zu realisieren, wenn das Bauhaus noch weiter existiert hätte? Heute gibt es dann etliche Gestalter, die versuchen, an die Ideen des Bauhauses anzuknüpfen und die heute zu realisieren, was nicht ganz abwegig ist, denn viele der Projekte damals am Bauhaus sind daran gescheitert, dass sie einfach die technischen Möglichkeiten noch nicht da waren oder es eben zu teuer war. Die Häuser, die man damals bauen wollte, sollten gut und günstig für alle zu haben sein, waren es aber natürlich nicht, weil die Herstellungskosten sehr hoch waren. Heute könnte man das günstiger, zumindest gut und günstig für viele realisieren. Meist scheitern diese Projekte jetzt heute an anderen Barrieren, sodass es auch zukünftigen Generationen, dass diesen Generationen die Möglichkeit erhalten bleibt, auch nochmal zu probieren, das Bauhaus zu aktualisieren. Aber wichtig ist eben, dass durch diese Schließung des Bauhauses der Mythos erst, also dass daraus ein wichtiger Teil des Mythos entsteht. Das jähe Ende des Bauhauses fördert also das Weiterleben im Kopf. Und nicht nur die Gestalter sind fasziniert vom Bauhaus, sondern auch die Historiker. Sie tummeln sich geradezu um das Thema Bauhaus und kuratieren etliche Ausstellungen und Publikationen zu immer neuen Aspekten des Bauhauses. Und auch in der breiteren Bevölkerung ist das Bauhaus von Interesse. Die Besucherzahlen des Bauhausarchivs und des Bauhauses in Dessau steigen jedes Jahr und es gibt mittlerweile etliche Merchandise-Produkte. Das Bauhaus ist also nicht nur aktuell, sondern sogar populär. Und diese Popularität führt zu sehr merkwürdigen Auswüchsen. Nicht nur das, was wirklich Bauhaus ist, wird heute als Bauhaus bezeichnet, sondern auch vieles andere, was eigentlich nichts mit dem Bauhaus zu tun hat und nicht von Bauhäusern geschaffen wurde. Das ist verständlich mit Blick auf Möbel und Architektur, die so ähnlich aussieht wie das, was damals im Bauhaus geschaffen wurde. Da kann man als Historiker natürlich rumnörgeln, dass es jetzt nicht korrekt ist, aber im Grunde ist es klar, dass es passiert, denn das Bauhaus ist heute einfach ein starker Name, das Bauhaus adelt, mit Bauhaus kann man Geld verdienen und Nachahmer und billige Plagiate sind ein Phänomen, mit dem jede starke Marke und jedes gute Produkt zu kämpfen hat. Man kann also sagen, das Bauhaus ist eine starke Marke und erstaunlicherweise wird ja heute der Name Bauhaus sogar eher mit einem Stil als mit der Schule verbunden. Das ist, der Begriff hat sich in gewisser Weise von der Schule gelöst. Man spricht vom Bauhaus-Stil, was Gropius wahrscheinlich nicht unbedingt gut geheißen hätte. Wahrscheinlich würde er sich schelten für den Erfolg seiner PR-Arbeit, denn er hat immer gesagt, er möchte keinen Stil schaffen, denn Stil stand für Stillstand, dahin wollte man eigentlich nicht, man war ja die Avantgarde, man war unterwegs in die Zukunft, da kann man ja nicht einen Stil, der ja alles konserviert, schaffen. Aber nichtsdestotrotz gab es diesen Stil und schon in den 20er Jahren hat man vom Bauhausstil gesprochen. Die Markenbildung ist also kein völlig neues Phänomen. Man kann jetzt nicht sagen, heute sehen wir alles als Marke, deswegen sehen wir das Bauhaus als Marke, sondern schon damals hat dieser Prozess eingesetzt. Was nicht besonders verwunderlich ist, denn das Bauhaus wollte zwar keinen Stil schaffen, hat aber gleichzeitig eine Vielzahl von Produkten geschaffen, die sich auf einen eben solchen sehr leicht runterbrechen lassen. Wenn man zum Beispiel eine Wiege aus Grundform gestaltet, dann ist das schon relativ radikal. Und wenn man dann noch Türdrücker und Lampen in ähnlicher Manier gestaltet und die bewirbt in Prospekten, die auch mit Grundformen dekoriert sind, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass die Öffentlichkeit das als ein Statement ausdeutet. Die sehr plakativen Formen haben also verbunden mit der starken Präsenz des Bauhauses in der Öffentlichkeit dazu geführt, dass Bauhaus synonym für moderne Gestaltung stand. Das war damals so und das ist auch heute noch so. Dem Bauhaus wird heute vieles zugeschrieben, was eigentlich nicht am Bauhaus entstanden ist. Zum Beispiel die Futura. Haben Sie wahrscheinlich alle schon mal gesehen. Diese Futura gilt heute als die Bauhausschrift schlechthin. Also wenn man was machen möchte, was nach Bauhaus aussehen soll, nimmt man in der Regel die Futura. Problematisch dabei ist, dass die Futura weder am Bauhaus entworfen wurde, noch vom Bauhaus verwendet wurde. Erst in der Rezeptionsgeschichte wird sie dem Bauhaus zugeordnet und diese Zuschreibung hat in erster Linie auf visueller Ebene stattgefunden. Eigentlich es wird in Büchern nicht behauptet, dass die Futura am Bauhaus geschaffen worden wäre, aber auf den Katalogen und den Magazinen und so weiter findet sie sich dann doch. Fragt man sich, warum? Ich würde sagen, es hat zwei Gründe. Zum einen, sie verkörpert einfach genau das, was das Bauhaus ist. Sachlichkeit, Reduktion, sieht irgendwie ein bisschen nach Maschine aus, industrielle Produktion, sehr stringentes Formprinzip, das ist schon irgendwie Bauhaus. Und diese Ähnlichkeit ist nicht ganz unbegründet, denn es gab am Bauhaus tatsächlich eine Schrift, im wahrsten Sinne am Bauhaus, die ähnlich aussah, und zwar die Universal von Bayer. Stellt man die direkt nebeneinander, sieht man, so ganz gleich sind die nicht. Und das Problem liegt aber dann in dem Wörtchen, so ganz gleich sind die nicht, denn ähnlich sind sie auf jeden Fall und die meisten von Ihnen werden wahrscheinlich sagen, ist egal, den Unterschied sieht man eh nicht. Aber die Tatsache, ein wichtiger Grund dafür, dass man eben heute nicht die Universal nimmt, die ja auch durchaus formschön ist, liegt meines Erachtens in der Tatsache, dass die Universal von Bayer niemals als Satzschrift gegossen wurde. Also man konnte sie nicht einfach verwenden. Es gab diese Schrift einfach über mehrere Jahre lang nicht. Die Futura hingegen schon. Und bevor man sich hinsetzt und so eine Schrift nachzeichnet, nimmt man natürlich die Schrift, die so ähnlich aussieht, aber einfach so getippt werden kann. Plus, die Universal von Bayer ist urheberrechtlich geschützt, das heißt, man muss noch die Rechte einholen, Gebühren zahlen und so weiter, Zeit ist Geld, schwupps, schon ist die Futura auf dem Bauhauscover und ein paar Jahre später, wenn das oft genug passiert ist, ist es plötzlich die Bauhausschrift. Außer mir findet das wahrscheinlich in diesem Raum kaum jemand wirklich interessant oder bedeutend, aus Ihrer Sicht wahrscheinlich zu vernachlässigenden Unterschied zwischen zwei großen A's. Aber wenn ich den Blick etwas weite, werden Sie vielleicht verstehen, warum ich in diesem Punkt sehr irritiert bin. Denn Nicht nur die Futura wird heute dem Bauhaus zugeschrieben, sondern auch allerlei andere Dinge. Und ich spreche jetzt nicht von den billigen Plagiaten, die sind mir in dem Punkt jetzt mal egal, sondern von Entwürfen aus den 50er oder sogar 80er Jahren, die dann plötzlich als Bauhaus Design Classics beworben werden. Man sieht es hier schon im Logo. Das ist ein Stuhl, der aus den meines Erachtens Mitte, Ende 50ern stammt. Jetzt synonym hier für Bauhaus verwendet wird. Und das sind jetzt nicht irgendwelche Stühle, sondern das sind Stühle von renommierten Designern. Das sind Charles and Ray Eames, das sind Eero Saarinen, Philipp Stark. Solche Leute werden plötzlich unter Bauhaus geworfen, einfach nur, weil ihre Stühle irgendwie modern sind. Da muss man sagen, dass die Marke schon verdammt stark geworden ist, anscheinend mit einem unglaublichen Magnetismus alles anzieht, was irgendwie modern ist. Ein Punkt, wo man Gropius und sein PR-Netzwerk auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, haben sie einen sehr, sehr guten Job gemacht. Wären vielleicht sogar ein bisschen stolz, aber ich bin mir recht sicher, dass Gropius auch recht verwundert den Kopf schütteln würde, wenn er feststellen würde, was heute alles mit dem Namen Bauhaus bezeichnet wird. Da gibt es Modelabels. Wenn man sich die Bilder anschaut, wäre jetzt meine erste Assoziation nicht Bauhaus bei diesen Motorrädern und auch den hübschen Täschchen nicht. Es gibt eine Rockband, die heißt Bauhaus. Es gibt Investmentbanks mit dem Namen Bauhaus, Brauereien, Friseursalons, etliche Cafés, Technopartys, Solaranlagenhersteller. Da fragt man sich doch, warum? Bauhaus- und Solaranlagenhersteller, man war in den 1920er Jahren froh, wenn man Elektrizität und fließend warmes Wasser im Haus hatte. Da hat sich bestimmt noch niemand über Umweltverträglichkeit oder Ölengpässe Gedanken gemacht. Der Name Bauhaus wird heute also mit Projekten und Firmen in Verbindung gebracht, die absolut nichts mit dem historischen Bauhaus gemein haben. Man kann also sagen, das Bauhaus ist eigentlich keine Marke mehr, sondern eher sowas wie ein Label, das auf sehr vielem gut zu halten scheint. Und erstaunlich ist dabei, wie die Namensträger dem Kleber dieses Labels doch irgendwie immer eine Spur des historischen Bauhauses beimischen. Der Solaranlagenhersteller gibt zum Beispiel an, dass er sich der Kunstschule aufgrund deren progressiver Haltung gegenüber neuen Technologien verbunden fühlt. Das Modelabel mit der Jugendlichkeit der Bauhäusler und die Bauhausband gibt an, auf die kollektive Arbeitsweise am Bauhaus zu rekurrieren. Ja, alle fühlen sich auf jeden Fall irgendwie mit dem Bauhaus verbunden. Da fragt man sich, wie kann das sein? Meine These lautet, dass die Grundlage für diese äußerst vielfältige Aneignung und Ausdeutung und damit die Aktualität des Bauhauses die ästhetische und vor allem programmatische Vielfalt des historischen Bauhauses ist. Denn der erste Direktor des Bauhauses, Walter Gropius, hat alles, was irgendwie modern war, in Verbindung mit dem Bauhaus gebracht. Er hat die Niederländer des Style, die Russen, alle, die modern gestaltet haben, mit dem Bauhaus in Verbindung gebracht und sei es nur über Gastvorträge. Otto Neurath hat da gesprochen, es gab Vorträge zur Werbepsychologie, zur DIN-Normung, Postmann war da, all das. Aber genauso eben, wenn man sich Johannes Eaton anschaut und andere, die damals angesagten Konzepte von moderner Lebensführung und Ernährung wurden auch am Bauhaus alle mal erprobt, also Matzatznan und ähnliches. Yoga und Esoterik, all das gab es am Bauhaus genauso wie Rationalität und Kleinschreibung. Gropius hat es also nicht nur erlaubt, sondern sogar gefördert, dass sehr unterschiedliche und oft sogar gegensätzliche Positionen alle am Bauhaus vereint waren. Das Bauhaus ist nicht das, was heute als Bauhaus auf Bauhaus-Stil zusammengedrängt wurde, sondern das Bauhaus war ein verdammt wilder Haufen. Und durch diese Ansammlung von unterschiedlichen modernen Konzepten hat Gropius eine Form von diffuser Bedeutungswolke um den Begriff Bauhaus herum geschaffen, die es heute ermöglicht, dass sehr unterschiedliche Menschen eine Beziehung zum Bauhaus herstellen können. Denn an irgendwas, was am Bauhaus war, kann jeder anknüpfen. Da gibt's, das kann die Rockband genauso wie die Dame mit Filzschuhen und geometrisch gemustertem Schal. Und das Schöne ist, dass sie alle recht haben, denn all das lässt sich ja für das historische Bauhaus nachweisen. Die stilistische und programmatische Vielfalt am historischen Bauhaus führt also dazu, dass der Begriff Bauhaus diffus bleibt und das wiederum führt zu einer sehr breiten Anschlussfähigkeit. Ich weiß nicht, ob Gropius sich das so ausgedacht hat oder ob das einfach ein Glückstreffer war. All das ist auf jeden Fall mit Blick auf die Geschichtsschreibung hochinteressant. Denn Sie erinnern sich, dass ich von der Macht der Historiker sprach und darauf hinwies, dass jeder, der über Geschichte spricht oder schreibt, diese verzerrt. Das wird beim Bauhaus besonders deutlich, vermutlich auch, weil so viele darüber sprechen. Aber die Leute sprechen nicht nur, sondern sie schaffen auch Artefakte. Stühle, Ladenschilder, auf denen Bauhaus steht, die CDs, auf denen Bauhaus steht. All das sind Dinge, die greifbar sind und auf denen der Name Bauhaus steht. Diese Dinge wurden aus einem bestimmten Wissen heraus geschaffen. Also der Friseurladeninhaber hat ein bestimmtes Bild vom Bauhaus im Kopf gehabt und hat sich damit identifizieren können und deswegen sagt, nenne ich den Laden Bauhaus. Aber diese Dinge sind eben nicht nur aus einem bestimmten Wissen heraus geschaffen worden, sondern erzeugen auch wiederum Wissen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, das zumindest den über 25-Jährigen geläufig sein sollte. Windows hatte bis vor wenigen Jahren, vielleicht ist es auch immer noch so, eine Schrift mit dem Namen Bauhaus 93. So sieht die aus. Diese Schrift ist keineswegs ohne Bezug zum historischen Bauhaus. Ich gebe Ihnen kurz die Geschichte dieser Schrift. Die Geschichte dieser Schrift beginnt mit der Universal von Herbert Bayer. Ich habe sie Ihnen schon am Bauhausgebäude gezeigt. Das ist der ursprüngliche Entwurf. Denn Bayer wollte eigentlich nur Kleinbuchstaben entwerfen, denn man proklamierte am Bauhaus, man wolle ab jetzt nur noch klein schreiben, denn das spart Zeit und auch Geld und Material. Tatsächlich ist das ein ganz gutes Argument gewesen in Zeiten des Bleisatzes. Wenn man sich das räumlich vorstellt, ist es ja so, dass wenn man eine Schrift hat zu Zeiten des Bleisatzes, dann heißt es, dass man pro Schriftschnitt und Größe eine Schublade hat. Wenn man also eine Schrift hat mit, sagen wir bescheidenen 5 Größen, eine für den Titel, 2 Überschriften, Hierarchien, Fließtext und Fußnoten, 5 Größen plus Bold, Kursiv und Regular, dann ist man bei 15 Schubladen. Ist ein stattlicher Schrank und wiegt ordentlich. Es war also tatsächlich zu Zeiten des Bleisatzes nicht ganz unklug zu sagen, wenn wir nur noch klein schreiben, dann sparen wir Zeit und wir sparen auch noch die Hälfte des Bleis. Jetzt bin ich abgekommen. Man würde natürlich auch noch beim Tippen Zeit sparen. Am Bauhaus war es natürlich so, dass man tendenziell geneigt war, auf so vieles wie möglich zu verzichten. Also Ornamente auf jeden Fall, Großbuchstaben eben nach Möglichkeit auch. Wenn man aber zurückgeht zur Schrift von Universal, Kleinbuchstabenentwurf, ja. Dann kam es aber nun doch so, wie Sie eben schon gesehen haben, dass ausgerechnet die Institution, die lautstark verkündete, sie wolle jetzt nur noch in Kleinbuchstaben schreiben, ihr Gebäude mit Großbuchstaben beschriftete. Bayer entwarf also Großbuchstaben, 4 Stück, B, A, U, H und S, das sind 5, mehr aber auch nicht. Und in den 70er Jahren entwarfen dann 2 Amerikaner die sogenannte ITC-Bauhaus. Ganz offensichtlich rekurrieren sie damit auf die Universal, das sieht man. Es gibt aber auch entscheidende Unterschiede. Zum einen gibt es Großbuchstaben. Ich bin nicht sicher, ob Bayer die gut geheißen hätte. Mit meinem Typografenauge muss ich sagen, die sind zum Teil geradezu lächerlich in ihrer Form und etwas verbeult, auch die Kleinbuchstaben. Wenn man das im Vergleich nochmal sieht, also die Universal, das sind sehr klare Radien, mit denen da gearbeitet wird. Das ist vielleicht jetzt nicht so gut, wenn es verzerrt ist, aber im Original ist es eben so, dass alle Buchstaben ein bisschen zusammengequetscht sind. Also das C ist da überhaupt nicht mehr, das sieht man schon hier. Hier ist das C basiert auf einem Kreis, zack, komisch. Die Idee mit der Lücke finde ich ganz gut. Also ITC Bauhaus, nicht gut, geht aber schlimmer. Ich gebe gern zu, dass die Bauhäusler nicht unbedingt die Helden in Sachen Schriftgestaltung waren. Also die Bauhäusler waren auch selber Künstler, die dann statt Bildern plötzlich anfingen, Buchstaben zu malen. Keine der Schriften, die am Bauhaus entworfen wurde, wurde jemals in Blei gegossen, aus gutem Grund. Aber das waren eben Künstler, die zumindest ein Formgefühl und einen Sinn für Proportionen hatten. Während die ITC Bauhaus relativ lieblos alle Formen in ein Formprinzip hineinquetscht. Und damit, und das ist der Punkt, auf den ich hinaus will, damit wird ein Bild vom Bauhaus geschaffen, das weit rigider und eindimensionaler scheint, als es tatsächlich war. Und dadurch, dass diese Schrift jahrelang Systemschrift auf den Windows-Systemen war, hat jeder, auch diejenigen, die keine Ahnung vom Bauhaus haben, natürlich diese Schrift gesehen, steht Bauhaus dran, dann bringt man es in Verbindung mit dem historischen Bauhaus. Man muss also sagen, dass solche Dinge auf unser historisches Bauhausbild zurückwirken. Denn wenn man sich diese Schrift bewusst oder unbewusst anschaut und die Merkmale wahrnimmt, dann sieht man, das ist eine fette Schrift, etwas zu geschlossen, wirkt dadurch nicht gerade irgendwie feinsinnig oder verspielt, sondern eher stur. Das Gestaltungsprinzip gebogene Linie ist sehr, sehr konsequent durchgezogen. Vielleicht denken einige an industrielle Produktion, weil es aussieht, als hätte man eine Metallstange verbogen, aber insgesamt sehr schlecht lesbar dadurch, dass es eben so stur durchgezogen wurde. Was sagt uns das? Form ist wichtiger als Funktion, denn Lesbarkeit ist ja eigentlich die Funktion von Schrift. Das gibt ein Bild, das manche sagen würden, es würde aufs Bauhaus zutreffen, aber ist auf jeden Fall nicht das, was das Bauhaus aussenden wollte. Was ich sagen wollte, ist, dass die Schrift in jedem Fall eine Aussage macht. Also besonders so plakative Schriften wie die Bauhaus 93. Was ich da jetzt gesagt habe, das ist meine Interpretation, ihre kann da anders sein. Aber eine Schrift sagt mehr, als sie in Worten schreibt. Und das gilt eben auch für diese hier. Wenn ich also jetzt, wie ich es gerade aktuell tue, die Rezeptionsgeschichte des Bauhauses untersuche, dann muss ich eben auch die Gestalter dieser Schrift und die Entscheider bei Windows einbeziehen, denn möglicherweise sind diese Schrift und die Personen sogar einflussreicher als die Arbeit des Bauhausarchivs beispielsweise, denn die Reichweite dieser Schrift ist weitaus größer. An diesem Beispiel wird deutlich, dass das Bauhausbild nicht nur durch die PR von Gropius bestimmt ist. Die Konnotationen mit dem Begriff Bauhaus werden nicht mehr durch das Bauhaus vorgegeben oder gar kontrolliert. Der Begriff hat sich verselbstständigt. Juristisch ist es übrigens so, dass Bauhaus als Gattungsbegriff eingestuft wird, also als ein Begriff, der einen Stil oder eine Epoche beschreibt und nicht mehr die Schule. Also man kann ihn sich nicht mehr als Wortmarke schützen lassen. Was lernen wir daraus? Das Abenteuer Bauhaus hat tatsächlich stattgefunden. Dass es aber bis heute als solches wahrgenommen wird und lässt sich einerseits auf die PR-Arbeit des historischen Bauhauses zurückführen und andererseits auf diejenigen, die die Geschichte vom Abenteuer geglaubt und verbreitet haben und bis heute weiter reproduzieren. In diesem Reproduktionsprozess wird allerdings keineswegs das historische Abenteuer konserviert. Die Rezeptionsgeschichte kann als Abenteuer im Kopf begriffen werden. Und es findet in unterschiedlichen Köpfen zu unterschiedlichen Zeiten je unterschiedlich statt. Und jedes einzelne Kopfabenteuer wird immer nur ein Ausschnitt des historischen Abenteuers bleiben können. Selbst wenn es durch zwei Buchdeckel geadelt wird. Plus, Geschichte schreibt man nicht nur durch Worte, sondern eben auch durch Artefakte. Geschichte ist also in mehrfacher Hinsicht gestaltet und eben diese Gestaltungsprozesse finde ich ungemein interessant und halte es für sehr wichtig, sowohl die Gemachtheit als auch die Beeinflussbarkeit von Geschichte zu reflektieren. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank, Frau Mehr. Geschichten rund ums Bauhaus. Womöglich möchten Sie etwas fragen. Vielleicht möchten Sie etwas diskutieren. Ja, bitte.
Ich würde mich interessieren, warum die Typografie als Bauhausbeispiel gefragt wird. Das ist ja genau das, wo, glaube ich, fast niemand von uns dran denkt, wenn er Bauhaus hört, sondern man denkt an den Baustil, man denkt vielleicht an Produktgestaltung und man denkt vielleicht auch an das Bauhaus, wo man einkaufen kann heute. Und keiner von uns, glaube ich jedenfalls, assoziiert dieses Bauhaus genau zum Einkauf mit dem alten Bauhaus, sondern man macht sehr klare Trennlinie und es hat sich tatsächlich im Gattungsbegriff Bauhaus etabliert und ich glaube, so denkt man auch. Deswegen ist die Diskussion an und für sich müßig, darüber nachzudenken, ob das damals promotet wird und ob das jetzt zulässig war, dass die Bauhausmeister das so promotet haben. Ich denke, die haben sich zu Recht durchgesetzt, weil sie haben nämlich mit ihrem Stil, mit ihrer Gestaltung eine Funktion erlebbar gemacht, die es vorher so nicht gab.
Und Ihre Frage?
Warum die Typografie gewählt wird,
um... Ja, ich habe es verstanden. Also, warum steigen Sie mit der Typografie ein, wenn Sie über das Bauhaus sich Gedanken machen, die sei doch gar nicht das, was wir mit Bauhaus assoziieren?
Das liegt ganz schlicht daran, dass das mein aktuelles Forschungsprojekt ist und dass ich selber aus der Typografie komme. Man hätte das auch gut an was anderem machen können. Man hätte auch Bauhausstil anhand der Architektur erforschen können. Aber man kann es eben auch anhand der Schrift machen. Und was ich gerade in Berlin mache, ist nicht nur die Schrift, sondern eben die sogenannten Bildmarken vom Bauhaus. Also ich habe mich spezialisiert auf die grafische Übermittlung des Bauhausgedankens.
Also Sie gehen weiter von der Schrift jetzt zu den Bildmarken stärker. Also warten Sie es ab, womöglich wird dann Ihnen noch näher auf den Pelz gerückt. Okay. Haben Sie sonst Fragen oder Anmerkungen? Die Designer. Wenn Sie, Frau Mehr, sagen, letztendlich erzählen wir da Geschichten. Das ist eine Frage der Narration. Einerseits ist mir das ja sehr sympathisch. Als Rhetoriker sage ich dann, naja, das ist halt rhetorisch, ne? Wie wir damit umgehen mit der Geschichte. Das ist Sprache und die ist immer erzählt. Gleichwohl, werden sich die Historiker des Bauhaus denn an irgendeinem Punkt einig sein, was vielleicht dann eine objektivere Darstellung des Bauhauses wäre? Ist das nicht aufklärerisch, was Sie machen? Sie rücken jetzt unser Bild zurecht und sagen, naja, manches hat nicht so ganz gestimmt, wie wir uns das gerne erzählen. Also an der Stelle wenden Sie sich ja sozusagen gegen die Narration, weil Sie nämlich etwas versuchen, dann doch als objektivere Darstellung, als objektivere Narration einzusetzen.
Ja, das ist nicht ganz richtig. Also ich habe ja schon gesagt, ich ergebe mich einfach in dieses Schicksal, dass ich auch nicht die wahre Geschichte schreiben kann, sondern dass ich einfach nur eine weitere Facette beleuchten kann. Das klammert auch wieder unglaublich viele andere Facetten aus. Also ich könnte zum Beispiel auch über die Frauen im Bauhaus schreiben. Es gibt ja mittlerweile, es ist zum Glück nicht so, dass die Bauhausforschung komplett eindimensional wäre. Also spätestens mit Beginn der 90er Jahre ist es sehr in die Breite gegangen. Es gibt dicke Bücher über die Esoterik am Bauhaus und Ähnliches, über Lebensformen, über alle Einflüsse, die es auf das Bauhaus gab. Also dieser Mythos, dass das Bauhaus aus dem Nichts heraus entstanden ist, ist auch schon aufgebrochen in weiten Teilen. Also es ist im Grunde hauptsächlich passiert es in der populären Rezeption, dass das Bauhaus noch so auf einen Stil runtergebrochen wird. Also die Bauhaushistoriker selbst sind ja eifrig darum bemüht, ein komplexes Bild vom Bauhaus zu schaffen. Und das kann man ja auch wunderbar. Ich habe ja aufgezeigt, was da alles am Bauhaus gewesen ist. Also das ist weit mehr als geometrische Grundformen. Und im Grunde füge ich einfach nur eine weitere Facette hinzu. Und was vielleicht meine Forschung davon unterscheidet, von dem, was bisher passiert ist, ist, dass die bisherige Forschung sich hauptsächlich auf das historische Bauhaus fokussiert und sagt, da müssen wir hingucken, das müssen wir auffächern, dann können wir diesen Mythos auflösen. Und ich sage ja im Grunde, ich nehme das hin, dass dieser Mythos da ist, ich gucke mir einfach den Mythos an, ich gucke mir an, wie ist das entstanden, wie sind bestimmte Bildmarken, warum ist es zu einer Bauhaustypografie gekommen, wie hat sich dieser Bauhausstil ausgebildet, warum ist das schon in den 20er Jahren passiert, warum ist es passiert, obwohl Gropius gesagt hat, nee, das wollen wir gar nicht. Also im Grunde sage ich einfach, ich schaue mir bewusst was anderes an, ich versuche nicht...
Sie betreiben Geschichte als Rezeptionsforschung im Unterschied
genau.
dazu. Ja, das ist doch ein Ansatz. Dann schauen wir mal, wie die Rezeption so weitergeht. Nächste Woche geht es hier auch weiter. Da erfahren Sie was über philosophische Abenteuer. Da wird dann das ganze Leben zum Abenteuer in der Philosophie. Ich danke Ihnen, Frau Mehr. Wer mag, kann sich das Programm, das ich jetzt dahinlegen werde, mitnehmen und dann weiß er Bescheid, was kommt. Herzlichen Dank Ihnen für den Vortrag. Schönen Abend.